Ja, ich hatte natürlich überlegt, was machen wir heute Abend? Wie auch Sonntag sind wir im Moment in einer Situation, wo bevor man Sonntag oder Mittwochs predigt, dass man überlegen muss, worüber. Das ist ja sonst nicht vorhanden, weil wir immer im Text, im fortlaufenden Text drin sind. Sigi hat ja mit euch Jakobus, war das? Jakobus zusammen gemacht. Eigentlich ein sehr praktisches Buch. Und wir wollen heute Abend und auch am nächsten Mittwoch weitermachen, einfach in den Gleichnissen. Sonntags aber fahren wir fort mit 4. Buch Mose. Gleichnisse, es gibt 7 kleine Gleichnisse in Kapitel 13 von Matthäus. Und in diese kurze Gleichnisse geht es ums Reich Gottes. Die Gleichnisse sind uns wahrscheinlich alle bekannt, denke ich, die meisten von uns. Grundsätzlich mit dem Wort Gottes kann man das so auslegen, wie man will. Wenn es inspiriert durch den Heiligen Geist ist, ist es nicht wie man will, sondern wie Gott es will. Aber man kann eine Menge mit dem Wort Gottes tun. Und gerade mit Gleichnissen ist es ja so, dass man eine Menge hineinlegen kann. Ich denke, solange es gut ist, ist es auch okay. Ich denke aber, manchmal kann es zu Verwirrung, Verführung oder auch Enttäuschung führen, weil falsche Erwartungen erweckt werden. Und gerade hier in Kapitel 13 geht es um Reich Gottes, also es geht um heute und das, was auf uns zukommt. Auch in vielen Passagen hier in Kapitel 13 geht es auch um die Zukunft der Gemeinde, denn es geht um das Reich Gottes, wie gesagt. Was ist denn das Reich Gottes? Der Begriff Himmelreich wird gebraucht. Bei uns ist es, wir gebrauchen in Englisch Königreich. Und wie gesagt, auch Reich Gottes bedeutet natürlich alle dasselbe. Lass uns mal ganz kurz in Kapitel 103 von den Psalmen, nur die Psalmen haben 103 Kapiteln und mehr, von daher kann es ja nur die Psalmen sein, wenn ich 103 sage. Und Ende, Verse 19 bis 22 von Psalm 103. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Ganz wichtig, Gottes Reich ist da, wo er herrscht. Und man muss sagen, Gott herrscht grundsätzlich. Er ist Herr über allem. Auch im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Also grundsätzlich kann man diesen Begriff historisch gebrauchen. Für die Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft. Man kann es auch materiell. Er herrscht ja über alles, was Materie ist. Er sagt, alles gehört mir, alles, was geschaffen worden ist, ist in und durch mich geschaffen worden. Das ist Gottes Besitz. Es ist ja alles eigentlich Gottes Reich im weiten Sinn des Begriffes. Der Himmel hat seinen Thron, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Herrscher, seine Diener, wie ihr seinen Willen tut. Also Gott herrscht da, wo sein Willen nicht nur gedacht wird oder gesagt wird, sondern er herrscht wirklich bis ins Materielle hinein, wo sein Wille getan wird. Da ist er Herrscher. Und ich glaube, das merken wir in unserem eigenen Leben, oder? Wir möchten das, aber es macht uns Mühe. Wir möchten, dass Gott in uns herrscht. Aber ich behaupte, dass, und das bestätigt auch die Schrift, dass in dem Moment, wo Gott in mein Leben herrscht, wo ich mich dem König unterworfen habe, dann bin ich sein Königreich. Und das ist Himmelreich in mir. Und ich denke, das ist das, was die Welt sucht. Und wenn sie es sieht, mag sie es gern sehen. Sie fragt zumindest danach, weil sie merkt das. Mein Leben unter der Herrschaft Gottes ist anders als ein Leben unter die Herrschaft des Widersachers. Lobet den Herrn alle seine Werke und alle Orten seiner Herrschaft. Loben den Herrn meine Seele. Jesus kommt und er sagt in Matthäus Kapitel 3, das Himmelreich ist euch nahegekommen, heißt das, oder? Lass uns mal nachschlagen, oder ich zumindest, tut Buße, denn das Himmelreich, also es geht nicht alles ohne Buße. Himmelreich, Reich Gottes, Gottes König, nur wo Buße vorhanden ist, Umkehr, wo ich mich seinem Willen unterwerfe, tu Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Es ist es hier. Ich bin der König. Ich bin derjenige, der König euer Herzen sein will. Und ich möchte auf den Thron euer Herzen sitzen. Ich will herrschen in euer Leben, damit Ordnung, Freiheit euch bestimmt. Es ist nah, es ist euch eigentlich so nah, dass ihr das vielleicht nicht begreift. Und die Menschen damals haben es auch nicht begriffen. So sehen wir, dass das Himmelreich uns nahe gekommen ist, auf geistliche Weise jetzt, durch Jesus Ankunft hier auf Erden. In gewissem Sinn fängt sein Himmelreich an, Gottes Himmelreich an, das Reich Gottes an, mit Jesus Ankunft, kann man auch sagen, neutestamentlich gesehen. Und es wird vollendet in seine Wiederkunft. Also man kann auch sagen, es fängt an mit seiner Ankunft als Kind, als Baby, Gott Mensch geworden, da ist uns das Himmelreich ist auf uns herabgekommen. Jesus ist herabgestiegen und wurde Mensch, hat sich erniedrigt und lebte mitten unter uns, Gott selbst. Also es ist uns nahe gekommen durch Jesus Christus und es wird vollendet, wie gesagt, in seine Wiederkunft. Wo er denn kommt, klar ist es ein Prozess, wie es auch bei uns ist, wo er mit seine Gemeinde und seine Engel kommt nach den Trübsal und regieren wird. Und das ist, um seine Herrschaft zu zeigen. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich auf den Himmel, aber es gibt etwas, worüber ich mich gewaltig freue als Mensch. Und das ist die Herrschaft Gottes zu sehen, mitzuerleben im tausendjährigen Reich. Das sind doch die Versen, die den Propheten uns sagen, die uns ansprechen sollen als Kinder, oder? Wie im Kind mit dem Löwen spielen wird. Wo die Ordnung Gottes herrschen wird, hier auf Erden. Die Zerstörung, das Satan angerichtet hat, bis dahin wahrscheinlich über 6000 Jahre, wird ein Ende gebracht und er wird gefangen genommen. Und er wird eben nicht mehr herrschen hier auf Erden, sondern Jesus Christus wird herrschen hier auf Erden. Und weil er herrscht, wird Ordnung herrschen hier auf Erden. Und darauf freue ich mich. Das sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Die geben unser Leben Sinn, oder? Ja. Das schafft Hoffnung. Das gibt meinen Alltag, mein kurzsichtiges Blick, meine kurzsichtige Denken eine Weite. Es durchbricht viele kleine Dinge, die mir im Weg stehen, die mir nicht sinnvoll erklingen und mir oft die Freude und den Sinn des Lebens nehmen, Kraft nehmen. Wenn ich sehe, was da kommen wird, wir schauen doch nach vorne und nach oben als Christen. Es kann nur besser werden. Also Jesus Wiederkunft. Wir beten auch im Vaterunser, und das heißt nicht, ich denke, dass wir dieses Gebet als Gebet unbedingt nehmen müssen. Wir können das und es ist auch gut. Ich denke, das ist sehr schön, es ab und zu das Vaterunser zu beten, weil es eine runde Sache ist. Da drin enthalten ist alles, was Jesus auf dem Herzen hat für seine Kinder. Das richtet uns richtig auf. Das ist, wie gesagt, ein vollendetes Gebet. Da ist alles drin enthalten. Und es ist so eine Art Mustergebet für unsere Fürbitte für den Alltag. Das heißt, wenn ich das ernst nehme als Richtlinie und Grundlage für mein tägliches Gebet, müsste ich doch täglich dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das ist gegenwärtig im Himmel, oder? Wie im Himmel, da herrscht er, so auch auf Erden, kann er auf kleine Weise in mein Leben, in der Gemeinschaft mit meinen Geschwistern, vor Ort und weltweit. Es hat also auch ein evangelistisches Ziel und Sinn. Und das werden wir auch in den Text sehen. Oh Mann, das darf nicht wahr sein. 32 Minuten. Also schauen wir uns das Ganze an. Wir haben uns bereits schon mit Gleichnissen beschäftigt. Und vor etwa 4 oder 5 Wochen haben wir uns beschäftigt mit Gleichnissen und warum Jesus in Gleichnisse spricht. Und aus diesem Grund wollen wir die Verse überspringen hier. Jesus fängt an mit ein Gleichnis von Sämann. Und von Verse 1 bis 9 spricht er im Gleichnis. Okay? Dann spricht er vom Verse 10 bis 17 über den Sinn. Und wie gesagt, das haben wir gemacht, bereits schon vor 4 oder 5 Wochen am Sonntag, als wir uns über den guten Samariter und den verlorenen Sohn, wir sind drauf eingegangen, Gleichnisse, warum. Wir fangen also mit der Auslegung, die Jesus seinen Jüngern gibt, zum Gleichnis von Sämann. Und das wäre dann in Vers 18, okay? Und wir lesen ab 18 in der Hoffnung, dass wir mit kleinen Sprüngen durch diesen Kapitel durchkommen in eine halbe Stunde. So hört nur ihr dies Gleichnis von den Sämann. Wenn jemand das Wort, also es ist eine Auslegung hier, ne? Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf dem Weg gesät ist. Also, es findet kein Zugang, kein Eingang. Es geht nicht um Verstand hier an dieser Stelle. Nicht, dass der Mensch das nicht kapiert, das wäre völlig unmöglich, denn wenn es so wäre, dass es Menschen gäbe, die nicht verstehen, dann wäre Gott ungerecht. Das widerspricht alle biblische Logik. Es hat überhaupt nicht mit Verstand, sondern hier lassen wir es. Der Eingang des Wortes Gottes nach Psalm 119, glaube ich, und Vers 132 oder so. Eingang, die lassen es nicht rein. Sie machen dicht. Und das ist nicht eine Sache des Verstandes, sondern eine Sache des Herzens. Es wird einfach hinweggenommen. durch das Böse. Bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist der, das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Eine oberflächliche, begrenzte Offenheit. Wir setzen Gott Grenzen. Es ist eine schöne Sache, aber dann, wenn wir sehen, was es kostet, sagen wir, aber nicht mit mir. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt, um des Wortes willen, so voll fällt er gleich ab. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, das Wort hört, und die Sorge der Welt und der betrügerischen Reichtum. Ja? Paulus schreibt über einen von seinen Jüngern, ich kann mich nicht erinnern an seinen Namen, vielleicht, bitte? Dankeschön. Demas ist verführt worden von Dingen dieser Welt. Da, wo Rost und Motten alles zerfressen. Die öffnen sich und werden aber im Herzen zu etwas anders hingezogen und werden erstickt. Was wird erstickt? Wieder zurück zu Sonntag, hier sehen wir das Wort. Denn das Wort ist ein Same, was in unser Herzen hineingepflanzt. Das Wort wird genommen. Die Vögel kommen und picken diesen Samen und fliegen damit weg. Wieder zurück. Wo waren wir? 22. Betrügerischer Reichtum. Reichtum ist betrügerisch und bleibt betrügerisch. Lasst euch nicht betrügen vom Reichtum. Kommen wir auch noch zu. Und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist der, das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Es bleibt, okay? Das ist Frucht. Bleibt. Und der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach. Im Reich Gottes, hier auf Erden, ist es so. Und weil es so ist und es in der Bibel steht, dürfen wir nicht enttäuscht oder verwirrt sein, wenn das, was wir hier gelesen, passiert. Auch in unserer Mitte. Wir freuen uns. Unsere Mitstudentin hat sich bekehrt. Und die ist so von Jesus begeistert. Aber es stellt sich heraus, dass der Same auf sehr dünnen Boden gefallen ist und dass es keine Wurzeln richtig schlagen kann. Und wir fragen uns, hat Gott sie in den Stich gelassen? Gott, warum tust du mir das an? Wie kann das sein? Das kann ich nicht verstehen. Nee, das müssen wir verstehen, es steht hier. Das ist so. Das ist ganz normal und natürlich. Er legt ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einen Menschen, der guten Samen auf seinen Acker sät. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und dieses Gleichnis legt er auch aus, das, was wir gerade lesen, in Verse ab 36 hin bis, ich glaube, 43. Wird dieses Gleichnis von Unkraut und von Weizen ausgelegt. Es werden aber nicht alle Gleichnisse ausgelegt, wie das von Samen und das hier von Unkraut und von Weizen. Aus diesem Grund lassen wir das vielleicht erstmal mit der Auslegung hier, bis Jesus das selbst macht, da er das viel besser macht, als ich das jemals könnte, überflüssig es zu erklären. Lass beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um der Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Gut. 31. Das Gleichnis vom Senfkorn. Und ich muss zugeben, dass ich eigentlich diese Stelle sehr einseitig ausgelegt habe, auch nur in eine Richtung und immer durch die Jahre. Und erst beim Lesen und beim Betrachten habe ich das meiner Ansicht nach besser verstanden, tiefer verstanden und vielleicht in einen viel wertvolleren Sinn verstanden. Und dieses Gleichnis wird auch oft falsch ausgelegt und sogar missbraucht von Bibellehrern und Theologen. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach, das Himmelreich gleicht einen Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel unter den Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Ist das ein guter Baum? Habt ihr schon mal einen Baum gesehen, der so groß wird aus einem Senfkorn? Habt ihr schon mal davon gehört, Biologen? Nicht. Denn es entsteht kein Baum aus dem Senfkorn. Höchstens ein Busch, aber kein Baum. Wenn wir diese Gleichnisse sehen oder grundsätzlich auch das sehen und hören, was Gott sagt, tendieren wir oft, das irgendwie süß schön zu sehen und zu malen. Hier geht es um einen Baum, worin viele Vögel leben. Und wir sehen Vögel immer als positiv, dabei sind sie eben nicht. Es gibt ganz böse Vögel. Es gibt krumme Vögel. Im Alten Testament, Jesaja Kapitel 46, glaube ich, ne? Das babylonische Reich ist ein Adler, Nebukadnezar. Die kleinen Vöglein Israels sind kleine, bockige, ungehorsame Vögel. Ich wollte euch sammeln wie eine Henne. Kleine Vöglein sammelt, aber ihr habt das, ihr aufsässige Vögel, Könige. Diejenigen, die hier den Samen klauen, sind Vögel. Also Vögel sind nicht immer positiv in der Welt. Sind sehr, sehr oft negativ. Könnte das sein, dass das nicht hier kleine Gläubige sind, die sich in der Kirche verstecken? Könnte das sein, es wird auch gesagt, ja, das steht da und das bedeutet, das Reich Gottes hier auf Erden, zu Ende hin wird es eine gewaltige Erweckung geben. Die ganze Welt, alle Völker werden sich bekehren und wir werden uns alle in diesen Senfkorn, der Jesus gepflanzt hat, geborgen und erlöst wissen. Ich glaube, dass es die Kirche widerspiegelt oder dass die Kirche gemeint ist. Ich glaube, dass es möglich ist. Dieser Baum ist ein Monsterbaum. Es ist ein Monsterbaum. Und ich glaube, dass Jesus gemeint hat, dass sein Reich hier auf Erden zu einem Monsterbaum wachsen würde. Die Kirche weltweit. Groß und mächtig.
übergroß, voller Missbrauch von Macht, verdrehte Theologien. Und die Vögel, die sich da drin verstecken, könnten böse Vögel sein, oder? Ich glaube, dass wir den Mut haben sollten, diese Verse hier, wo es um den Semkorn, in diese Weise zu sehen. Ich lese es jetzt nochmal. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Himmelreich gleicht ein Senfkorn, das ein Menschen nahm. Wer ist der Mensch, der gepflanzt hat? Und wer ist der Acker? Jesus pflanzte, okay. Und der Acker ist die Welt. Wir sind die Kleinsten und sollten die Kleinsten sein. Und das sind die Maßstäbe für das Reich Gottes. Ich glaube, wir kommen später auch nochmal dazu. Aber das ist nicht in der Kirche so, oder? Überhaupt nicht. Es geht um Macht und Geld, oder? Ein anderes Gleichnis, Vers 33, sagt er ihnen, das Himmelreich gleicht einen, und es ist wichtig, dass wir das so sehen, damit wir nicht enttäuscht werden, dass wir nicht verführt werden, zu glauben, was Leute uns erzählen und aus Bibelstellen draus machen. Steht doch da, nehmt doch diese Stelle und sieht, was Gott tun wird in der Endzeit. Und viele haben darüber prophezeit und gesagt, es kommt. Und die tun nie böse, Buße. Die Tollen, die fliegen von Amerika nach Südamerika, von Südamerika nach Indien, von Indien nach China. Und die prophezeien und erzählen von dem, was Gott tun will und nennen Daten und sagen, ja, in 3 Jahren, dann und dann wird es passieren. Es war eine Prophezeiung vor 5 Jahren über Deutschland, der ein leitender Bibellehrer, Leiter einer Konferenz hier in Hannover gegeben hat. Und das bleibt alles stehen, es passiert nichts. Innerhalb von 3 Jahren ist nichts passiert. Na, er fliegt woanders hin und erzählt Leuten Dinge, die zwar gut klingen, Dinge, die wir auch gerne hätten, das ist ja auch natürlich, wer will keine Erweckung, aber wir müssen ganz nüchtern sein und zugeben, dass Jesus eigentlich durchaus, und ich stelle euch diese Frage, das hier anders gemeint hat, als wir es auslegen. Und erleben wir nicht das, was hier steht? Ist das nicht Realität? Ist das nicht realistischer? Für mich ist diese Auslegung sehr realistisch, denn das sehe ich. Ein anderes Gleichnis sagt er ihnen, das Himmelreich ist gleich ein Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis das Ganze durchsäuert war. Halleluja! Die ganze Welt wird sich bekehren. Wir stehen kurz davor. Stimmt das? Was ist denn Sauerteig? Es gibt keine Stelle in der ganzen Bibel, weder im Alten noch im Neuen Testament, auch fürs jüdische Volk, das Sauerteig als etwas Positives darstellt. Sauerteig ist in der Bibel immer negativ und nur negativ. Also diese Stelle wird auch in diesem Sinn missbraucht. Es kann aber nicht sein. Dann, was tut Sauerteig? Es bläht auf. Hier haben wir diesen übergroßen, aufgeblähten Baum wieder. Na, hier haben wir, mal einfach großzügig sein und sagen, hier haben die Weltkirche. Hier haben wir diese Einheit, wonach so viele streben, die Welt ein, alle werden eins werden. Und es sind Menschen, die aufgebläht sind, stolz. Sie bringen das nicht. Was hat Jesus? Jesus hat doch gesagt, klein, klein, Füße waschen. Eine zum anderen. Wir sind klein und nichtig. Wir werden verachtet werden. Wenn du den Ersten sein willst, sei den Letzten. Machen wir einen Sprung jetzt zu 36, damit wir durchkommen. Da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim. Guck mal, hier spricht er jetzt über das Gleichnis, was wir gelesen haben. Er legt das aus, Verse 24 bis 30. Da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen, der Menschensohn ist es, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Das würde übereinstimmen mit Vers 31, oder? Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reiches. Kinder sind Menschen, die ihre Eltern unterworfen sind. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Es gibt Menschen, die auch heute unterwegs sind, die sagen, oh, es ist doch alles gut. Der Herr hat überwunden und den Reinen ist alles rein. Und das endet im großen Elend. Es gibt keinen Teufel. Der Herr hat den Teufel besiegt. Und hier ist aber die Rese, ne? Im Reich Gottes, jetzt neutestamentlich gesehen, es gibt überall Böses. Viel Unkraut, unheimlich viel Unkraut. Und zwar mittendrin. Sollen wir das hinausreißen, fragen die Jünger, ne? Nein, nein, lasst es stehen. Es erfüllt schon seine Funktion. Der eine verführt den anderen. Und ich werde verführt von all dem Mist und Dreck, meine verdrehte Gesinnung, oder? Und ich bin auch oft froh, dass es hochkommt. Dass ich innerlich gereinigt werde, dass meine Motivation geprüft wird. Bin ich Materialist? Ist da ein Trieb in mir, den ich versuche zuzudecken, in der Sexualität irgendwas Verdrehtes? Es muss hochkommen. Und wenn ich von Unkraut verführt werde, dann kann ich ja gereinigt werden, wenn es rauskommt. Gott lässt beides, auch in eine Gemeinde. Wir nehmen Leute nicht und schmeißen sie raus, nur weil sie noch nicht verheiratet sind und zu Hause miteinander leben. Wir sehen das grundsätzlich als falsch. Und wir haben den Ziel, und daran lassen wir nicht los, in der Verkündigung, in dem Gebet und in der Seelsorge, ihnen verständlich zu machen, dass es nicht gut ist. Aber hier steht doch klar, lass beides miteinander, gib doch diesen Leuten eine Chance. Wir sind doch keine Pharisäer, der eine reiner als der andere. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Ich mag diese Worte, viele mögen sie nicht. Ich mag Teufel, Satan, Sünde, schwarz, weiß, das sind Farben, die ich liebe. Sind gar keine Farben. Die Ernte ist das Ende der Welt. Nicht vergessen, Gnade ja, es kommt aber ein Gericht. Du musst sicher sein, dass du nicht unterm Gericht Gottes kommst. Das möchte ich nicht. Du musst sicher sein, dass du die Gnade empfangen hast und dass du aus Gnade wiedergeboren bist. Die Schnitter sind die Engel. Wir könnten viel dazu lesen, haben aber nur 10 Minuten. In Thessalonika, notiert euch da, ist 1 und 7, sehen wir, dass Jesus kommt mit den Engeln, um zu richten. Die Engel sind so eine Art ausführenden Organen im Gericht Gottes. Ich bin froh, dass ich keins bin, ein ausführendes Organ im Gericht Gottes. Da hätte ich eine Menge Leichen hinter mir schon gelassen. Ist so schon schlimm genug. Die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Alles wird gut. Kennt ihr, wie heißt diese Moderatorin, die diesen Spruch drauf hat? Ich möchte am liebsten ins Fernsehen reinspringen und sie erwürgen. Ich weiß, dass es falsch ist, aber mir geht so. Alles wäre gut. Alpha Söhnung. Macht dir keine Sorgen. Die werden, am Ende werden alle erlöst. Hölle gibt es nicht. Hier steht irgendwas anders, oder? Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die da Unrecht tun. Ist das nicht schön? Diese Menschen, die kleine Kinder verführen, diese verdrehte alte Professoren und Lehrer und Künstler, die es abgesehen haben auf kleine Kinder. Gott wird sie richten, sie werden das bekommen, was sie verdient haben. Gerechtigkeit. Wir sehnen uns doch alle nach Gerechtigkeit, oder? Wenn ich das lese und sehe, was abgeht und was toleriert wird und von unseren Politikern unterstützt wird, verharmlost wird, erlaubt wird über Gesetze. Und in der EU wird es viel schlimmer sein als ohne EU. Es wird schlimmer sein, viel schlimmer sein mit dem Gesetz, da die sich zum Maßstab gesetzt haben. Unsere Gesetze in der EU werden und dürfen nie etwas zu tun mit christlichen Moral. Das haben die sich als Grundlage gesetzt. Also wehe uns, wenn diese Gesetze hier greifen in unseren Ländern. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Unfall, haben wir schon. Und werden sie in der Feuer, haben wir auch schon. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Dann nochmal zwei kurze, ganz kurze, vom Schatz im Acker. Das Himmelreich gleicht einen Schatz. Verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seine Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich und diese beiden gehören in gewissem Maß zusammen. Einen Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Ihr habt das oft ausgelegt, auch in dieser Gemeinde. Ich denke, man kann das auch, aber ich weiß es nicht, ob es noch eine bessere Auslegung gibt. Ihr habt oft gesagt, ja, das ist alles, was ich loslasse, um meine Beziehung zu Gott, das Wertvollste, was es gibt, einfach zu gewinnen. Da muss ich bereit sein, alles zu verkaufen, alles loszulassen und das Wertvollste haben. Mein Schatz, ja, das ist Jesus, das ist mein Glaubensleben. Aber ist schwach. Es gibt eine bessere Auslegung. Wer ist der Mensch hier? Ich glaube, dass der Mensch Jesus hier ist. Der verließ die Herrlichkeit. Er hielt nicht die Herrlichkeit als Raub. Heißt das auf Deutsch, ne? Für Raub, glaube ich. Oder für ein Raub. Sondern er ließ alles los und kam und wurde Mensch, er erniedrigte sich bis zum Äußersten. Und er verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Den Acker. Er ließ sein Leben und kaufte den Acker. Und auf den einen haben wir, ehrlich, also ähnlich mit einer Perle. Also, ich glaube, dass in Vers 44 die Juden gemeint sind, sein Schatz. Und ich glaube, dass die Hineingeflochtenen, Vers 45, gemeint sind. Und das sind die Heiden. Ich glaube, dass man diese Deutung nicht leugnen kann. Es ist ziemlich offensichtlich. Jesus Schatz sind die Juden und Jesus Perle, das ist die neutestamentliche Gemeinde. Menschen aus allen Völkern. Ist das nicht schön? Du Perle, du sitzt da und strahlst. Wiederum gleicht das Himmelreich ein Netz, das ins Meer geworfen ist und Fische aller Art fängt. Fische aller Art werden gefangen vom Evangelium. Hier ist der Fischer, ist doch Jesus, das ist offensichtlich, oder? Wenn es aber voll ist, ziehen Sie es heraus an das Ufer. Bei evangelistischen Veranstaltungen, überall. Wir ziehen Leute hier in der Gemeinde, aber es gibt eine Menge verschiedene Fische, die hier rein plätschern. Wenn es aber voll ist, ziehen Sie es heraus an das Ufer, setzen sich und lesen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Schlechten werfen Sie weg. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden am Ende der Welt, also noch nicht anfangen mit Fische wegwerfen in der Gemeinde. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von dem Gerechten scheiden, die Lämmer von den Böcken, und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Habt ihr das alles verstanden? Ich kann Jesus richtig stehen oder sitzen sehen mit seinen Jüngern. Habt ihr das kapiert, was ich euch jetzt, welchen Reichtum, wie sollen wir das jemals kapieren? Oder wir können diesen Kapitel heute lesen und bis an unser Lebensende lesen und wir werden etwas Neues finden. Nee, kapiert habe ich das nicht. Aber Jesus, ich danke dir, heute Abend habe ich ein bisschen dazugelernt. Dass dein Wort nicht einfach als ein Blumenstrauß dargestellt werden darf, sondern dass wir da durchaus nüchtern sein und dass wir zwar die Hoffnung auf Erweckung haben sollten und sollte die Gute, wir sollen auch dafür beten und wenn auch fasten, auf der Straße, klar ist das unser Wunsch, aber die Bibel sagt nicht, dass es in diese Form kommen wird, wie manche Leute es uns gerne verführen würden, es zu glauben oder zu denken. Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten ja. Nee, habt ihr nicht. Überschätzung. Einbildung. Da sprach er, darum gleicht jeder Schriftgelehrter, der ein Junge des Himmelreichs geworden ist, ein Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Wieder zurück zu Sonntag, das ganze Wort Altes Testament und Neues Testament. Viele tendieren zu sagen, das Alte, kann ich nichts mit anfangen. Gib mir das Neue, ist wunderbar, was wollen wir? Aber viele sagen, predigt hier aus dem Alten am Sonntag? Wir hängen am Sonntag schon ein Jahr drin, oder? Genesis oder länger? Und wir werden noch ein paar Jahre dran hängen, oder? Im Alten Testament. Manche Leute sagen, was, und Leute kommen immer noch, obwohl ihr da aus dem Alten Testament. Nee, Altes und Neues, oder? Wir haben das da umgedreht. Früher war es mittwochs, ne, für die Bibelstudenten, die wirklich hungrig sind und unbedingt noch was dazu lernen wollten, sind mittwochs gekommen noch dazu. Ist ja heute noch so. Klar, viele sind anders verhindert. Viele Mütter, die kommen würden, gerne kommen würden, können kommen, nicht kommen. Deswegen sind sie hier. Aber es dann sagen, zweimal in der Woche Wort Gottes. Das sagen Leute, die mir auch sehr nahe sind. Nee, das ist zu viel. Na, ich bin religiös, aber lass uns das nicht übertreiben. Hier. Das Neue und das Alte Testament, das ist so wichtig, das gehört zusammen. Sonst kannst du niemals Vollkornbrot haben. Sonst kannst du nie das volle Evangelium. Paulus verkündigte, woher denn? Aus das Alte Testament und hat gesagt, ich habe mich nicht versündigt und ich habe nicht aufgehört, das ganze Wort Gottes zu verkündigen. Alles. Und ich bin genauso begeistert vom Alten wie vom Neuen Testament. Das Alte wird auch im Neuen vollendet. Ist auch ein Prozess der Erkenntnis für die Juden gewesen, für Menschen grundsätzlich, die mit Gott gegangen sind. Und wir leben Gott sei Dank in dieser Zeit der Gnade, mit dieser Erleuchtung, mit der Gegenwart des Heiligen Geistes und viele Erkenntnisse. Und das sagt auch Petrus in Kapitel 1 von 1. Petrus, schreibt er und sagt, hier, ihr habt es so gut. Ihr versteht viele Dinge, das haben damals die Propheten nicht kapiert. Und klar ist das Neue Testament die Sahne obendrauf. Aber es hängt alles zusammen, verflochten miteinander, das Neue und das Alte hervorholt. Und es begab sich, als Jesus diese Gleichnisse, also das ganze Wort und diese Gleichnisse, diese ernüchternde Dinge, okay, hier kommt kein positives Echo. Und manchmal gehe ich, wie am Sonntag, ein bisschen enttäuscht drin, innerlich betrübt, mit so einem Stein in meinem Herzen. Und ich mag keine begegnen im Café, weil ich denke, Peter, schon wieder versagt. Das ist so trocken und so hart geworden. Mann, du musst unbedingt Gott mehr suchen in der Verkündigung, dass Leute gesegnet, ermutigt und aufgerichtet. Du hast solch eine Verantwortung. Das trage ich ständig in mir. Und manchmal gehe ich mit einer Last weg. Aber Gott sagt mir auch manchmal, du, die Botschaft ist hart und sie ist schwer. Und es wird so sein eben in der Gemeinde, dass oft die Luft schwer ist, weil es viele Menschen gibt, die dieses Wort nicht annehmen wollen und ihr Herz eben nicht aufmachen und zwar hier ins im Kopf hineinlassen, aber nicht im Herz. Und wo Widerstand ist, dann ist auch die Luft schwer. Gott tröstet und sagt, es liegt nicht nur an dir, Peter. Er sagt mir, das ist normal. Und wenn es bei Jesus normal war, und das sagen uns diese Verse doch, gerade diese Verse, dann wird es doch mir und es wird dir auch gehen. Stefan, am Mittwoch, es wird dir genau so gehen. Mathis, am Samstag. Es wird dir genauso gehen, Peter, im Hauskreis. Es wird dir genauso gehen in der Seelsorge, wenn du zusammensitzt mit jemand anders, Dolores. Das ist normal. Die Sache ist schwer. Es kann nicht immer prickeln. Und dass es prickeln ist, ist nicht ein Zeichen dafür, dass es gut und richtig ist. Wir kommen doch immer, das war stark. Ne? Und weil es stark war, war es richtig. Was schwer ist. Das ist eben nicht richtig, oder? So denken wir doch alle. Doch nicht nur ich. Und ich musste mich durchringen, es einfach zuzulassen, dass es manchmal hier bei uns, und es ist ein Bekenntnis für mich, dass ich weiß, es ist schwer manchmal. Aber es liegt nicht nur an mir, es liegt am Wort. Und es begab sich, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, dass er davon ging. Ich möchte so oft direkt hier vom Pult weg, durchs Café durch und ab nach Hause. Ihr kennt es auch. Und kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihre Sinne, in sein Zuhause, in sein Dorf, in seine Synagoge, sodass sie sich entsetzten und fragten, woher hat dieser solche Weisheit und Vollmacht? Mann, das ist ein Guru, wie wir ihn noch nie gehört haben. Das ist das, was sie sagen. Aber guckt mal, ihre Herzensgesinnung, sie wissen das. Das hat mich schockiert heute. Mit wem haben wir es hier zu tun? So ein Prophet haben wir noch nie gehört. So ein Licht, solch eine Weisheit, solch eine Vollmacht. Nicht nur in Erkenntnis, sondern über materiellen Dinge. Wind und Wetter sind ihnen gehorsam. Tod und Krankheit sind ihnen gehorsam. Die Besessenen werden frei. Was ist das für ein Mensch? Dann sagen sie, wie, Manna, okay, Sonntag. Ist es nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt er nicht Grunig mit Nachname? Unser Zimmermann. Heißt nicht seine Mutter Maria und sein Bruder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Wir haben doch mit denen zusammen bei Penny geklaut. Genauso Menschen wie wir. Wir finden immer einen Grund, wie wir das abwerten oder vernichten sollen. Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher kommt ihm denn das alles? Und sie ärgerten sich. Seht ihr? Hier haben wir das Problem. Erkenntnis haben sie, aber nichts hinein. Sie verschließen sich. Und sie ärgerten sich an ihm. Anstoßes, oder? Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in sein Vaterland und in sein Hause. Und das ist eine Herausforderung für uns in der Verantwortung in der Gemeinde. Männer, Frauen, Familien. Wir müssen, Männer, Frauen, Familien, in unser, wir müssen ein Vorbild sein. Ich und mein Haus wollen den Herrn dienen. Das ist so wichtig. Klar sind wir nicht vollkommen, aber die Gemeinde kann sehen, wenn eine Familie sich ausstreckt nach den Vollkommenen. Sie sind zu Hause, die kennen uns doch. Wills sind nicht anders als jede andere Familie hier in der Gemeinde. Aber sie, die Gemeinde sollte doch wenigstens sagen können, die strecken sich aus nach den Vollkommenen. Ein Prophet gilt nicht, und das ist schwer. Sein eigenes Haus ist oft schwer. Aber Peter, das ist so. Jesus hat das doch gesagt. Er hat gesagt, so ist das Himmelreich. Und so wird dein Dienst im Himmelreich sein. 5 Minuten überzogen, war aber nicht schlecht, oder? Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns nicht hinters Licht führst, sondern ins Licht. Und im Licht sehen wir dein Licht, das ist doch wunderbar. Du hast gesagt, sie werden mich hassen, sie haben mich gehasst, sie werden euch hassen. Sie haben mich abgelehnt, sie werden euch abgelehnt. Sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Jesus, und dein Reich, das ist zuerst um vollen Dingen ja, in unser Herz. Herr, herrsche in unser Leben. Wir möchten das so gern. Du hast das verdient, König zu sein. Und es muss bei mir, in meinem Herzen muss es anfangen. Ich darf nicht zu anderen schauen. Du hast das gute Recht zu herrschen. Und ich werde nur reich. Ich kann nur zum Königreich gehören, wenn ich mich dir unterwerfe. Wie soll ich sonst reich sein? Oder reich werden? Wir wollen reich werden, aber wir wollen nicht, dass du dein König, unser König bist. Wir wollen nicht, dass du über uns herrschst. Wir möchten reich sein ohne Unterordnung. Bitte hilf uns, Herr, zu begreifen, dass du es verdient hast, König zu sein. Dein Königreich in unser Herzen und in diese Gemeinde, Jesus. Wir bringen dir diese Gemeinde, da wo Unordnung ist und Ungehorsam, Rebellion und Sünde. Bring du das an der Oberfläche und schenk uns große Herzen, dass wir vergeben können, dass wir geduldig sind miteinander. Jesus, wir danken dir für den Unkraut. Und wir danken dir für allem um uns herum, das uns prüft und auch Dinge in uns offenbar macht, die nicht gut sind. Das ist gut und richtig. Wir danken dir aber, dass du am Ende richten wirst. Du wirst richten und du bist ein gerechter Richter. Du bist mehr als gerecht, du bist so gewaltig groß in deiner Gnade. Und wir danken dir, dass wenn wir dir gehören, deine Kinder, dass wir nicht ins Gericht kommen, dass dein Zorn nicht über uns kommen wird. Und das ist, weil du gnädig bist, obwohl wir nicht anders sind als andere Menschen. Danke dafür und hilf du uns, das herauszutragen, Menschenfischer zu werden, wie du es warst. Deine Botschaft herauszutragen und Fische reinzuziehen. Du wirst dich schon aussortieren am Ende, die guten Fische und die schlechten Fische. Bitte bewahre uns davor, dass wir Aufgaben übernehmen, die nicht unser sind. Wir danken dir für dein Wort und bitten dich um deinen Segen, Herr, in Jesus' Namen. Danke für jeden, der gekommen ist. Amen.